Naja, die Welt wird nicht homogen, aber sie wird sich natürlich schon massiv verändern, ne? Also es ist, also wir wissen noch nicht, wo es hingeht, aber man spürt, da ist schon was Größeres.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Die zweite Folge mit einem Gast, der uns das, was mit der KI auf uns alle zurollen wird, hoffentlich einordnen kann. Und zwar aus einem wissenschaftlichen Standpunkt raus. Wir sprechen heute mit Professor Dr. Clemens Gibitzky. Clemens, 15 Jahre lang warst du Professor für Marktforschung in Köln. Mittlerweile berätst du große Unternehmen, gerade wenn es um die neuen Technologien und deren Einführung geht. Wie kam es dazu?
Das mache ich deswegen, weil ich ganz, ganz ursprünglich eben Wirtschaftshistoriker bin, habe deswegen Dinge in langen Bahnen angeschaut und irgendwann, als es losging mit Smartphones und sozialen Medien vor allen Dingen, also Digitalisierung sehr präsent im Alltag wurde, habe ich gemerkt, Mensch, die Leute reagieren genauso wie damals, als Eisenbahn, Auto, Schwerindustrie kam. Weil ich habe die Archive halt damals, habe in den Archiven gesessen, habe die Originalquellen gesehen und dann gesagt, Mensch, die Leute, die haben es nicht bejubelt. Im Nachhinein sind wir immer schlauer, ja, aber jede Generation, die halt etwas Neues findet, tut sich schwer damit, das erstmal die Dimension zu erfassen. Und wenn du als Historiker schaust, du Dinge in langen Bahnen an und daraus habe ich dann eigentlich so ein, ja, neudeutsch würde man sagen, Change-Management-Konzept gemacht. Und das fängt immer damit an, dass du den Leuten erstmal ein bisschen den Blick eröffnest und aus dem, ja, bisschen aus dem, aus der eigenen, aus dem eigenen Alltag rausnimmst, zu sagen, was passiert da eigentlich gerade. Ja, und da werde ich halt gebucht für vor allen Dingen Keynotes, dann kommen da meist ein paar Beratungsprojekte heraus, wie muss man Kommunikation, Markenführung.
Und deswegen haben wir dich heute ja auch gebucht, ja, genau. Weil wir mal hören wollten, wie das bei dir auf deiner Seite alles betrachtet wird. Wir kommen halt von der Stimme, wir kommen vom kreativen Schaffen, vom würden sogar sagen schöpferischen. Und wir haben ja jetzt eine ganz spezielle Situation zum Beispiel als Stimmen, dass unsere Arbeit ja genommen wird und produziert wird. Und auf unserem Rücken wird quasi eine Revolution eingeläutet, an der aber dann die ursprünglich Schaffenden nicht partizipieren. Und das ist unsere Frage an dich. Du hast dazu geschrieben, dass es in Zukunft auch keine SynchronsprecherInnen mehr geben wird. Das haben wir auf LinkedIn gefunden. Es ging um Flawless AI an der Stelle. Ein Tool, mit dem man ganz toll Lippenbewegungen anpassen kann. Und deswegen interessiert uns so ein bisschen, was ist deine Erfahrung im Synchronbereich und wie kommst du zu dieser Annahme?
Ja, also es ist einfach so, dass man sich überlegen muss, ja, wir sind in der Tat eine wirklich neue, eine neue Phase ein, denn die künstliche Intelligenz, also Datenanalyse und so hatten wir schon immer lange. Jetzt in der Tat diese Verknüpfung zu Neuem bestehen aus Altem. Na klar kann man sagen, okay, die nehmen Stimmen, Töne, Videos und so weiter und schaffen damit Neues. Und was ist eigentlich mit dem Rechten daran? Also das ist ja eine Situation, die hatten wir mit Worten eigentlich immer schon lange. Ne? Auch da haben wir das ja gemacht. Also wenn ich auf der Bühne stehe und sage was, habe ich auch kein Urheberrecht dran in dem Sinne. Hat dann einer, also bei mir werden auch mal Vorträge kopiert oder sowas. Ja, dann sagt, okay, übernehmen wir mal. Das, also wir haben ja immer schon Bereiche gehabt, da ging das besser oder schlechter. Das ist aber wirklich, warum ich zu dieser Aussage gekommen bin, ich weiß es natürlich nicht, aber wenn ich mir die Diskussion anschaue, die gerade da läuft, die ist wirklich historisch gesehen sehr, sehr spannend. Wir haben es ja mit Scarlett Johansson gesehen, wo die jetzt gesagt hat, die KI ist eine, die ist, ich glaube, das MIT oder irgendwie so, also Forschungsinstitution hat sich angeschaut, dass 98% ähnlich. Die haben sie vorher gefragt und haben gesagt, guck mal, die Stimme, die Künstliche Intelligenz geschaffen hat, hört sich halt an zu 98% wie sie. Im Kleinen. Und jetzt wird die Frage in der Tat sein, sind wir jetzt, also werden Gerichte entscheiden oder wird der Rechtsweg eingeschlagen, das eben zu klären, was ist denn damit? Also können wir das einfach so machen? Weil wenn die das machen, wenn rauskommt, das dürfen die machen, dann muss ich natürlich sagen, für Synchronsprecher würde ich dann sagen, dann habe ich ja die Stimme von einem Schauspieler, und kann die natürlich heute in KI, mit KI sehr gut übersetzen. Ich glaube, dann kamen mal einige Kommentare, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber dachte dann, ja, aber da ist natürlich noch viel, viel mehr dahinter, als jetzt einfach nur die Stimme nehmen, sondern das ist auch wichtig, das sehe ich so. Nur wenn ich mir die Entwicklung der KI anschaue, dann glaube ich halt, dass die lernenden Systeme da eben relativ schnell hinkommen werden, zu sagen, okay, das ist dann halt eben, dann brauche ich halt die Synchronstimme nicht, sondern ist der ursprüngliche Schauspieler, der wird wahrscheinlich das in seine Verträge reinverhandeln und sagen, guck mal, meine Stimme kannst du haben und jag sie durch zig Tools und im Zweifelsfall wird der da mitmachen, weil er natürlich sagt, dann kriege ich, wenn ich da Geld für bekomme. Deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, auch vor allen Dingen eine rechtliche Frage und auch natürlich eine philosophische, zu sagen, ja gut, ich gucke mir als Historiker immer an, was wäre denn gewesen, wenn das, was heute möglich ist, immer schon möglich gewesen wäre. Und da muss man sagen, dann wäre das wahrscheinlich genauso gelaufen. Hätte ein Schauspieler, egal in welcher Sprache er spricht, hätte er gesagt, die Übersetzung macht er anders mal. Und das Neue an den KI-Tools von heute ist ja in der Tat, also was da videomäßig auch machbar ist, ja, dass du halt die Gestik und Mimik mit veränderst, das ist halt, das, also ich habe mir das nicht vorstellen können, muss ich sagen.
Nee, das ist auch faszinierend, aber deswegen frage ich auch, weil bisher die wenigsten Tools sich tatsächlich an die Sprache ranwagen. Zum Beispiel dieses Flawless AI, was du halt kommentiert hast an der Stelle, das sind nur Bilder, das ist nur Video.
Das hat die Lippenbewegung quasi modifiziert.
An die aufgenommenen SprecherInnen.
Und du hast noch echte Menschen in diesem Beispiel gehört. Genau. Also das war tatsächlich eine japanische Kollegin und ich glaube eine Spanierin.
Ja, genau.
Das Beeindruckende, was bei dem Video aber stattgefunden hat, war dann dieses optische Modifizieren, dass die Lippe dann auf das passt, was wir im in der anderen Sprache hören.
Und nicht mehr das Gesprochene auf die Lippe passen muss. Das ist natürlich für eine Ästhetik total spannend. Mhm. Aber da fällt halt dieser eine Punkt raus, also wenn das jetzt auch mit der Stimme passierte, das kann man ja zum Beispiel sehen, also wenn man Interviews von, habe ich gesehen, Brad Pitt, ein Interview genommen und dann einfach Deutsch übersetzt und drauf gemacht. Und das geht theoretisch so, ne? Aber die englische Spur war länger als die deutsche Spur. Dementsprechend musste die deutsche Spur länger gezogen werden, weil man halt eine 1-zu-1-Übersetzung gemacht hat und der klingt halt wie besoffen dann. und es ist halt so, da klang der Englische nicht besoffen. Also das, was ich meine ist, dass ich glaube, dass den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, wie viele Details in so eine Synchronaufnahme eigentlich eingehen, wie viele verschiedene Gewerke, um dann dieses tolle Ergebnis zu erzielen. Und ich würde dir sehr zustimmen, dass natürlich die Lippe anzupassen eine tolle Technologie ist. Da hätten wir wahrscheinlich noch ein besseres Ergebnis in Deutschland. Aber wir, wenn wir von der deutschen Synchronqualität sprechen, dann wären wir sehr enttäuscht, wenn das Ergebnis hinterher eine 1-zu-1-Übersetzung wäre, wo einfach nur die Lippe passt. Weil ja mehr als das gemacht wird im Synchron.
Nee, natürlich. Also erstmal bei den Videos muss man sagen, ich habe jetzt so ein bisschen antizipiert, gehen wir mal 5 Jahre weiter. Das ist ja so ein bisschen mein Thema immer. Das, was jetzt da möglich ist, ich kann mir auch nicht immer so erinnern, als meine Mutter immer zu mir sagte, die sagte, boah, das kriegt mich immer so auf bei den synchronisierten englischen Filmen, wenn ich dann so die Zunge sehe bei dem TH.
Das kennen wir alle.
Und ich so, ey, krass. Also ich achte da zum Beispiel gar nicht so richtig drauf. Aber wenn ich dann drauf achte, dann wird mir natürlich klar, gut, das werden wir wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr haben. Deswegen muss man schon sagen, dass wenn ich mir so gerade wenn ich mir anschaue, den Fortschritt gerade im Bild- und Videobereich, dann erleben wir da etwa, wahrscheinlich, ja nochmal, wir sind nochmal früh in der Entwicklung, erleben wir da aber eben etwas, das, was wir erlebt haben im Prinzip mit den sozialen Medien vor 20 Jahren. Denn was ist da passiert? Man hat auf einmal eine Infrastruktur für komplette Erstellung von Texten, Videos, Bildern in der Hosentasche von jedem gehabt. Und das war natürlich schon eine Revolution. Das heißt, ein Knoten geplatzt. Du musstest vorher, hätte ich dir vor 15 Jahren gesagt, hör mal, der Traumberuf der heute Teenager ist Influencer, dann hättest du gesagt, hä, was soll denn das sein? Ich sag, es sind Leute, die machen Bilder und Videos und Texte und stellen ins Internet, viele Leute hören zu. Hättest du vor 15 Jahren gesagt, du meinst Journalist. Nein, nein, du musstest damals für ein Medienhaus arbeiten, damit du diese Infrastruktur hast. Und das heißt, haben wir halt heute überall. Haben wir deswegen, also ist deswegen Journalismus oder Kreativität untergegangen? Nein, aber es hat eine andere Ausprägung bekommen und in einigen Bereichen hat es verdrängt. Und so wäre jetzt meine These, dass wir jetzt auch in dem Bereich der Stimme, was wir gesagt, glaube ich, werden wir Premium-Produkte bekommen. Aber für ganz viele Bereiche wirst du es halt sagen, das reicht jetzt hier dann die Qualität. Oder manchmal manche Sprachen. Also, und am Ende wird die Frage sein, jetzt auch für euren Markt betrachtet, ist das Volumen am Ende größer dadurch, was ich vermute, weil wir einfach viel mehr Inhalte erstellt bekommen werden. Das würde aber eben viel leichter gehen. Ja. Also ich war jetzt hier letztens bei einer Veranstaltung, da habe ich geredet über KI auch bei einem bei einem Supermarkt und dann sagten die so, okay, guck mal hier, das Jingle für den Supermarkt, das ist halt von der KI erstellt. Hier gibt dann der jeweilige örtliche Supermarkt nur seine, das ist dann eine wöchentliche Voraussage. Da haben die halt vorher auch einen Sprecher für gehabt. Und das ist natürlich, sag ich, okay, in solchen Bereichen wird das wahrscheinlich ersetzt werden einfach. Weil das reicht dann an der Qualität. Das, was ihr gerade beschrieben habt, ist natürlich dann schon top, top Premium. Ne? Und das ist dann, da wird es wahrscheinlich auch anders werden. Aber wenn wir diesen Bereich aber nochmal nehmen, das ist dann die Frage, vielleicht die kann man daran anschließen. Mhm. Guck mal, wir schauen, also habt ihr mal so eine, ich habe das jetzt hier auch bei der gleichen Veranstaltung, weil das hat mal so eine Apple Vision Pro aufgehabt. Und da habe ich mir gedacht, okay, krass, da waren viel ging es um Sport-Trailer und da habe ich mir gedacht, naja, das ist schon eine Qualität, da kann ich mir kaum vorstellen, dass wir in 10, 20 Jahren, dass ich mir noch ein Fußballspiel im Fernsehen anschauen werde, weil ich halt in dieser gerechneten Welt, das Bild, das ist, also ich kann halt, ich will jetzt hinter das Tor beim Elfmetern und ich will in der Kabine und auf der Bank sitzen und es ist halt schon täuschend echt. Wenn ich das jetzt mir einfach, ist ja immer eine Frage der Rechnerkapazität hochrechne, dann kann ich mir eben auch vorstellen, dass wir dann bei der Berlinale brauche ich heute, wenn die war irgendwie gerade, dann habe ich okay, dann da musste jemand hin, der braucht eine ziemlich große Infrastruktur, um einen Film zu machen. Das werden wir wahrscheinlich dann nicht mehr brauchen. Also das meine ich mit der ähnlichen Entwicklung wie soziale Medien. Und nochmal, das heißt nicht, dass das Thema an sich untergeht, genauso auch wie es mit der Musik nicht untergegangen ist. Aber die Musikbranche ist wahrscheinlich eine der ersten, die erfasst wurden vom ganzen digitalen Wandel. Deren Geschäftsmodell hat sich komplett rumgedreht. Trotzdem wird Musik immer bleiben. Und deswegen glaube ich auch, dass Stimme bleiben wird, auch menschliche Stimme, nur wahrscheinlich in völlig anderen Ausprägungen als vorher. Ja.
Da wollte ich mich jetzt.
Ja. Ich weiß noch nicht, wo es rauskommen wird, aber ich habe einfach so Konstanten im Leben und in der Menschheit, die einfach bleiben, also weil sie einfach zutiefst menschlich sind, aber eben nicht mehr in allen Anwendungsbereichen.
Da wollte ich mich auch so ein bisschen auf deine Seite schlagen, wenn wir nochmal zu dem Synchron ganz kurz zurückkommen. Es ist ja jetzt so, dass du einem Brad Pitt vielleicht so eine Klausel hinlegst und sagst, wir möchten deine Stimme dann auch in den anderen Sprachversionen nutzen. Wir werden das mit KI so verfremden, dass du dann Deutsch oder Spanisch sprichst. Mhm. Und der hat dann natürlich eine Haltung zu, die hat er aktuell aus dem Status quo. Siehst du das dann so, dass es quasi in der nächsten Generation dann Schauspieler gibt, die quasi mit dem neuen Status quo aufwachsen und diese Bedenken gar nicht mehr teilen, weil das einfach in deren Welt schon dazugehört zu einem Filmdreh oder zu dem Deal, den man dann mit dem Studio macht? Weil das war so ein bisschen das, was du, glaube ich, aus der Vergangenheit auch sagtest, die Bedenkenträger sterben halt irgendwann aus. Deine Tochter, korrigier mich, die ist jetzt immer noch einstellig. Die wird irgendwann die Sprachcomputer nutzen, die wird hier mit einer Alexa sprechen, als hätte es das immer gegeben, weil für sie gibt es das quasi ab Stunde null.
Genau, das ist ja, ne, wie für uns eben normal war, dass wir Fernseher hatten und wir waren fasziniert, etwas Neues kam. Ich war Mitte der 90er, kurz am Studium, war ich mal mit einer großen Gruppe von 50 Leuten aus Europa, aus Deutschland, in Australien und da hatte einer ein Handy dabei. Und dachte mir, wir stehen in Australien am Strand und der Typ telefoniert mit seiner Freundin. What a time to be alive.
Heute macht's jeder.
Und was das gekostet hat, ohne Ende, der muss ja auch ein Trust Fund Baby gewesen sein, oder?
Du kennst echt reiche Leute, Clemens, krass.
Hatte so einen Koffer in der Hand.
Ja, nee, das war schon normal, die Verträge waren halt toll. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wer es gemacht hat, aber es war für uns alle anderen unvorstellbar.
Ja, natürlich, das ist ja, natürlich klar. Ne? Diese Entwicklung ist natürlich auch ein Gewinn. Ne? Aber ich stelle mir halt auch immer die Frage, ich selber nutze auch gerne KI-Tools und ich finde das toll, wenn stupide Aufgaben für mich vereinfacht werden können, also dass ich mehr kreativ sein kann in meiner Arbeit, also mich auf andere Dinge fokussieren kann, eben auf das, was Spaß macht.
Keiner hat Lust auf Buchhaltung, sind wir ehrlich.
Ja, ganz ehrlich, so. Das muss nicht sein. Was ich mich natürlich frage ist, wenn wir doch eine Gruppe von Menschen haben, die mit Kunst Geld verdienen. Natürlich ist das ein Privileg, mit Kunst Geld zu verdienen. Wir alle haben aber bestimmte Risiken, sind wir dafür eingegangen und es hat halt irgendwie funktioniert und es funktioniert bei vielen nicht. Mhm. Aber prinzipiell sind diese Menschen glücklich und gute Teile der Gesellschaft, die zahlen Steuern, die leben davon und die sind halt gerne Teil der Gesellschaft. Und meine Frage ist so ein bisschen, ob es für uns als Gesellschaft wünschenswert ist, diese Personen wegzurationalisieren, wenn wir doch die Möglichkeit haben, stupide Aufgaben zu verbessern mit Tools. Also Leuten mehr Freiheit zu geben, mehr Zeit für Kreativität. Wie würdest du das beurteilen? Weil ich sage, du gehst ja auch in Unternehmen und sprichst ja auch über Erfüllung, gehe ich von aus.
Purpose war ja lange Zeit ein Purpose, Thema, ne?
Ja, richtig. Ich würde die Frage aber, ist es als Gesellschaft sinnvoll, das zu ersetzen? Ich würde die Frage anders stellen, können wir es aufhalten?
Ja, ich glaube. Ja,
das ist die Frage. Also nehmen wir nochmal Dinger, die wir alle präsent haben. Also nehmen wir eben gerade diese Social Media Revolution. Das ist halt ein Haufen an Menschen, die auf einmal abseits irgendwelcher Verlage und Marken zu Superstars mit Reichweite unfassbar reich werden können in kurzer Zeit, weil sie Inhalte selber erstellen, ihre Kreativität. Die hätten früher, hätten in irgendwelche Schemata passen müssen, die hätte man entdecken müssen und dann in die Medien bringen. So war früher so die Karriere.
Richtig.
So, heute brauchst du nicht mehr was. Und das ist in dem Musikbereich so, das ist in ganz vielen Bereichen. Du fängst einfach an, stellst irgendwas auf YouTube oder sonst wo ein und guckst heute eben eher mehr TikTok und guckst, ob das funktioniert. So, und das ist ja einfach nur eine. Ob das als Gesellschaft, also ist das in dem Sinne eine, wer soll entscheiden, was davon wert ist, da zu sein und was soll verhindert werden? Wer soll das entscheiden?
Ja, aber der große Unterschied da liegt ja darin, dass diese Personen immer noch selbst schöpferisch tätig sind. Das ist ja genau das, was meine These ist. Wir schöpfen selber, wir generieren dadurch Urheberrecht, Leistungsschutzrechte. Wir haben natürlich als SprecherInnen eben auch Persönlichkeitsrechte an unserer Stimme. Und wenn das halt als Produkt erhältlich ist, für jeden benutzbar. Da haben wir in Deutschland zum Beispiel gar nicht so diese Frage mit Scarlett Johansson. Mhm. Darf man das oder, nee, das darf man nicht.
Verboten.
Das darf man nicht in Deutschland, weil wir eben vom Persönlichkeitsrecht geschützt sind. Und meine Frage zielt eben genau darauf hin, wir haben jetzt diese Menschen, die Kreativität haben, die davon leben können und wie du gerade sagtest, relativ schnell viel Geld verdienen können. Das ist für manche die Priorität, für andere nicht. Aber was passiert, wenn das einfach von Konzernen genommen werden darf und in deren Produkt umgewandelt werden darf? Und ist das für uns gut? Ist das eine gute Entwicklung? Und wenn du sagst, können wir das aufhalten, würde ich sagen, naja, es ist ja nicht die KI, was für mich ein unsinniger Term ist. Es sind KI-Tools, es ist generative KI-Tools, die von Unternehmen hergestellt werden. Es ist kein selbstdenkender Organismus, dem wir uns entgegenstellen müssen.
Ja, gebe ich dir in allem recht, aber nochmal die Bewertungsfrage, also das ist ja die Gesellschaft, ist ja keine abstrakte, es gibt ja nicht den oder die wohlmeinte Diktator, der das irgendwie festlegt, sondern am Ende ist das, was machbar ist, wird von Menschen angenommen, ja oder nein. Ich würde mich immer, also jeder muss seine These aufstellen, was da passiert. Und was da möglich, was angenommen wird. Ich weiß auch nicht, ich bin kein Seher. Ich frage mich halt immer nur so, wie gesagt, was sind die Konstanten? Und vielleicht sollten wir nochmal vielleicht die Parallele zur Musikindustrie. Da war es halt lange, war das Geschäftsmodell, eben gesagt, also du hast heute die davon leben können. In der Musikindustrie, das war in den 90ern, da war mal Napster halt revolutionär. Das kann ja wohl nicht wahr sein, die nehmen die ganzen Urheberrechte. Guck mal, in den 90er Jahren, wo hast du da, also wo wurde da in der Musikindustrie Geld verdient? Die haben, da waren Konzerte, waren billig. Konzerte waren die Promotour, um dann mit den Plattenverkäufen oder CDs dann später sehr viel Geld zu verdienen. Und das lag schlichtweg daran, dass du eben die Musik nicht verfügbar machen konntest. Du konntest im Radio irgendwas mitschneiden, das war aber auch schon alles schlecht. Und auch das war schon, du konntest es nicht individuell schnell in super Qualität zusammenstellen. Das heißt, und das hat dazu geführt, dass die Plattenindustrie war natürlich toll, weil die konnten dich für 10 Songs bezahlen lassen, obwohl du eigentlich nur 3 wolltest. So, dass das eigentlich und in dem Moment, wo die Hürden dafür technologisch gefallen waren, haben die Leute das gemacht, was sie immer schon gemacht haben. Da gab es dann die einen, die haben das lange bekämpft, die haben versucht, die zu verklagen und hier und da. Und dann gab es dann die Apples dieser Welt, die haben gesagt, ich baue dir den iTunes Store. Hier kannst du dir und dann später den App Store. Ich baue dir das, dass du das alles investieren kannst. Dann kommen die Spotifys dieser Welt. Und die meisten Musiker, die ich heute spreche, die neu reinkommen, sagen, ist super. Guck mal, ich muss nicht auf den Plattenvertrag warten, bis ich Zugang zu viel Publikum habe. Da muss mir keiner dahin geben. Ich mache das selber und die Plattenfirmen, wie wir früher genannt haben, kommen dann heute selber oder teilweise brauche ich sie gar nicht mehr. Der Markt ist aber wahrscheinlich, ist einmal jetzt durch den Wolf gedreht und die Musiker, die heute rauskommen, die können sich gar nicht mehr vorstellen, wie das früher mal war. Und jetzt würde ich mir sagen, du hast ja gerade die Frage der Rechte angesprochen. Die Musiker, ich finde es interessant, dass die finden das heute wahrscheinlich unterm Strich super. Also so eine, ich weiß noch, war ein Interview hier mit Kate Bush, die irgendeine Netflix-Serie kommt, sagt ihr, hör mal, auf einmal bin ich wieder meist gespielt, dann verdiene ich wieder richtig Geld, weil bei Spotify die ganze Zeit, weil irgendeine Netflix-Serie meinen Song verwendet hat. Wie sensationell ist das denn? Früher wäre die Platte einmal aus dem Regal, dann wird er nie wieder gekauft. Das heißt, wir haben auch eine völlig andere Konstanz da drin. Dann sage ich, ja, wir verdienen, aber da verdient es ja pro Spotify Stream viel weniger als in der Platte. Richtig, aber im Volumen her. Ja, es ist die massenhafte, also die sogenannte Longtail, also massenhafte Vernischung. Die Nischen werden noch total groß. Es sind nicht ein paar Platten, die ins Regal gepasst haben oder in den Plattenshop oder whatever, sondern du kannst halt riesen groß machen. Deswegen würde ich mal sehen, die entscheidende Frage hast du gerade richtig gestellt, was ist mit den Rechten? Und nehmen wir es nochmal positiv. Heute wird ein Synchronsprecher oder ein Sprecher wird ja beauftragt von irgendjemandem, der etwas übersetzen oder einsprechen lassen werden muss. Was ist denn, wenn wir das rumdrehen und sagen, das ist meine Stimme, und die spreche ich in so vielen Varianten drauf, dann kann die jeder nehmen. Dann kann die jeder nehmen, aber mich dafür bezahlen. Hm. Im Prinzip den App Store schaffst genau für so etwas. So wie wir es mit ganz vielen, also mit Musikteilen teilweise auch mal zur Verfügung stellen, eben weil der Markt einfach gigantisch viel größer wird. Ja, und dann ist in der Tat, dann hast du auch das Besondere dabei. Ich kann dir nicht sagen, wie schnell oder ob KI in der Lage sein wird, vieles von dem zu oder wie viele Produkte von dem zu kopieren, die da heute sind. Wenn es aber nur rechtliche oder technische Hürden sind, dann werden sie irgendwann fallen. Dann würde ich mir sagen, wie sieht denn ein neues Modell aus, um da Geld zu verdienen? Am Ende willst du ja nicht, kannst du gar nicht das Alte behalten. Also nehmen wir mal so ein, muss ja gar nicht so weit nehmen. Nehmen wir mal die Musiker und den Tonfilm, als der Tonfilm kam. Ne? Diese berühmten Plakate. Mach das nicht, Tonfilm ist der Untergang, weil auf einmal keine Musiker mehr in den Studios saßen. Musik und heute weitaus mehr Geld verdienen, als das Auto kam. Wir haben heute weitaus mehr Pferde auf der Welt als vor dem Auto, aber in einer völlig anderen Funktion. Das heißt, der Strukturwandel läuft immer so, wenn ihr ein Thema habt, und das habt ihr mich gerade sehr gut abgeholt mit dem, das ist ja viel mehr als einfach nur übersetzen, sondern es ist ja eben mehr, wenn dem so ist, dann wird man auch Wege finden, damit Geld zu verdienen. Und vielleicht wird es wird ein Umbruch sein, es wird anders sein. Ich kann ja auch nicht genau sagen, wie. Mhm. Ich weiß nur eben als Drücker, dass das immer mit den Denkmustern, die wir gelernt haben, schwierig wird, die neuen Möglichkeiten zu erfassen. Und das dauert dann immer. Es dauert immer so im Schnitt 10, 15 Jahre, bis das einmal rumgedreht ist und ein neuer Weg gefunden wurde. Das kann man wirklich so sagen. Ja. Also auch mit, nimm mal, als das Internet kam, da hat keiner, also das Internet kam so ungefähr für uns, für die Masse 93 ungefähr. In den 90er Jahren hat keiner lustige Videos erstellt, Texte erstellt. Es gab so ein paar Blogger, aber ganz, ganz wenige. Es war erst, als dann eben im Prinzip Facebook die Infrastruktur eben jedem in die Hand gedrückt hat. 10 Jahre lang haben wir die gleichen, die vorher auf Papier gedruckt haben, haben auf einmal Webseiten. Haben dann aber gemerkt, dass es kein Geschäftsmodell so richtig dafür gibt, wie so wie vorher. Es war zumindest nicht so lukrativ wie vorher. Die mussten neue finden. Ja, und das haben die, deswegen haben die, wir haben die Rollen nicht verändert. Wir haben statt durchzublättern, haben wir auf einmal Webseiten abgesurft. Und das hat eben so 10 Jahre gedauert, bis dann wieder neue Wege gefunden waren. Heute ist das eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Trotzdem wird mit Content immer noch im Web Geld verdient. Ja, das meine ich ja mit dieser Longtail, also die massenhafte Vernischung. Der Markt wird einfach viel größer und dann kann es vielleicht pro Stück viel weniger sein. Deswegen, also war jetzt gerade nur Intuition zu sagen, okay, wenn ihr halt eure Stimme und die Art, vielleicht auch die Art, wie man es lizenzieren könnte, da würde ich die Überlegung hingehen lassen, weil da wahrscheinlich einen neuen Markt geschaffen.
Ja. Danke, dass du das zeitlich schon mal eingeordnet hast, diese 10 bis 15 Jahre, das finde ich total spannend. Meine anderen beiden Fragen, weil wir natürlich auch diese Marketing-Tipps von dir haben möchten, Clemens, sind, muss man mit den Großen, ich sage jetzt mal, ins Bett gehen, weil es sind ja Microsoft, Google und Meta, die vermutlich diese Technologie hosten werden und irgendwie technisch da so drüber sitzen, dass man sagt, okay, also das läuft auf deren Servern, das ist letztendlich deren Geschäft und ich schließe mich da als Sub an. Und gibt es vielleicht auch so eine Marketing-Denke, das können wir gleich nochmal besprechen, die du sagst, es ist alles eine Frage der Positionierung. Also ihr müsst euch am Schluss Gedanken machen, wie ihr eure Ware an den Mann bringt. Und da geht es drum, man kauft eben dann den ganzen Menschen, ich nehme jetzt mal vorweg, ne, aber die Kunden, die euch engagieren, die engagieren eben kein Computerprodukt, was es innerhalb von Sekunden irgendwie herstellen kann, sondern sie engagieren euch. Und das ist dann der spätere Mehrwert. Also diese beiden Fragen, die brennen mir so unter den Nägeln und die habe ich jetzt am Stück gestellt, weil du schon immer sehr viel auch am Stück beantwortest.
Ich rede einfach lange. ja, also muss man mit den Großen ins Bett gehen. Ich glaube, die Entwicklung ist da noch ein bisschen früh, das so ganz klar zu sagen. Und nochmal, ich kann auch immer eine Sache als Historiker beruhigen. Das ist in der Politik immer so, ah, die sind so mächtig und die und die und die, dann kann man ja nichts anderes mehr. Die Supermächtigen von 100 Jahren kennt kein Mensch mehr. Und die vor 50 Jahren wahrscheinlich auch noch die wenigsten. Das heißt, ich will damit sagen, es sind die, die heute unermesslich stark erscheinen, können im nächsten Moment, und das geht digital, können sie wieder totale Macht verloren haben. Immer Ende der 90er hatte Microsoft 95% Weltmarktanteil am Betriebssystem. Kommt Mobile und die haben auf einmal gar keinen Marktanteil. Die haben sich komplett einmal rumgedreht, die haben, machen was völlig anderes. Genauso sehen wir es mit diesen, oder Google bereitet sich seit mindestens 10 bis 15 Jahren mit vielen, vielen, vielen Milliarden
auf KI vor. Auf.
Und da kommt, dann OpenAI mit ChatGPT und bringt es auch die Masse rein. Ich will damit sagen, dass es ist halt, man muss halt sehr nah am Resonanzkasten bleiben und gucken, was da passiert. Meine heutige Vermutung ist, dass diese Riesenmodelle, diese Rieseninvestitionen, diese Large Language Models, dass die im Prinzip, dass die damit gar nicht so irre Ding alles beherrschen werden, sondern das sind eigentlich die Basis, um ganz viele kleine Modelle aufzusetzen. Und sie versuchen ja auch so in so Richtungen zu gehen. Also so ähnlich wie der App Store war. Also Apple hat nicht Nokia verdrängt, weil sie bessere Telefon waren, sondern weil sie halt die massenhafte Individualisierung über den App Store geschaffen. Deswegen haben wir alle auf unseren Smartphones, sieht jeder Startbildschirm anders aus. Das ist deswegen ist das Smartphone von einem Telefon zu einem kompletten Kommunikationslevel geworden. Und das Tolle an dem Gedanken des App Stores, war nicht nur bei Apple so, war bei Microsoft auch, bei Facebook so, die haben einfach die Schnittstellen geöffnet. Diese Plattformen sind erfolgreich geworden, weil sie Plattformen geworden, die eine alte Verlagsdenke war, alles gehört mir und keiner kommt rein und keiner darf es nehmen. Die haben gesagt, hier kann jeder rein. Das hat dazu geführt, dass jeder komische kleine Programmierer auf der Welt konnte sagen, hör mal, was fehlt mir denn? Ich habe vielleicht eine super Idee für irgendwas, eine Spiele-App oder irgendwas. Und auf einmal kriege ich zu Millionen von Menschen über den App Store Zugriff. Das meine ich damit. Ja, also vielleicht geht man in die Richtung denken. Heute sitzt du da, musst deine Kunden suchen als Sprecher und sagst, okay, das sind vielleicht die Klassiker, das sind die, die das immer schon gemacht haben. Aber jetzt gibt es ja neue. Ja, jetzt gibt es ja neue und vielleicht, und wenn wir eben auf diesen Modellen aufsetzen, ich kann dadurch viel skalieren und viele Anwendungen schaffen. Auch, ich würde sagen, eben auch als Marke, Stimme ist ja auch wirklich was sehr, sehr Schönes und Wichtiges. Ja, dass das eben, so wie heute, wir kennen meist die Gesichter nicht, ja, die Synchronstimme von sowas, aber das muss ja heute gar nicht mehr sein. Das heißt, auch da würde ich eine eigene Marke kaufen. Ihr seid ja heute wahrscheinlich die meisten von euch eben auch B2B-Marken. Also in der Szene kennt man euch, nicht unbedingt der Endkonsument. Vielleicht kann das aber anders werden.
Ja. Aber da würde ich ganz kurz gerne einhaken, weil du eben schon davon gesprochen hast, deine Stimme verwendbar zu machen sozusagen. Also das sind für mich halt zwei Punkte, die daran schon auch fragwürdig sind. Denn erstens mal, wie es gemacht wird. Also wir arbeiten ja in diesem Bereich, weil wir den Prozess lieben. Also von uns steht keiner da und sagt, boah, endlich Rente. Das wäre so dieses,
okay. Endlich Montag, wir können wieder arbeiten, geil.
Ja, das ist der Punkt. Es ist eher so, wie lange machst du das? Na, bis ich umfalle. Weil dieser Prozess an sich halt eine Selbstentfaltung ist. Ja. Und die immer wieder neue Herausforderung. Und man möchte es nicht meinen, für mich zum Beispiel gerade in Werbung, gerade 30 Sekunden künstlerisch füllen zu dürfen, ist eine riesige Herausforderung. Und ich glaube halt eben auch, dass den Rezipienten das total klar wird, weil sonst hätten wir nämlich nur zwei Stimmen. Wir hätten eine männliche und eine weibliche, alles cool, wenn es da keine Unterschiede gäbe. Und der andere Punkt, den ich halt auch wichtig finde, ist nicht nur, weil wir in Deutschland vom Persönlichkeitsrecht geschützt sind, sondern weil das einen Grund hat, dass wir eine Authentizität und einen Charakter mitbringen. Also und wir selber entscheiden, wofür wir unsere Stimme geben. Und das ist unheimlich wichtig, weil du hast in unseren Bereichen oft Non-Competes, also dass man spricht ein Auto, man darf kein anderes Auto sprechen. Das ist eben eine Auszeichnung. Aber zum Beispiel auch bestimmte Inhalte nicht sprechen zu wollen. Also ich möchte bestimmte Parteien zum Beispiel nicht sprechen. Manche sprechen gar keine Parteien. Und das also als Marke zum Beispiel nicht eine Stimme zu wählen, die auch zum Beispiel für einen radikalen Inhalt steht, ist essentiell. Und deswegen wäre es zum Beispiel für uns, wenn wir Premium anbieten, ganz schwer zu sagen, hier ist meine Stimme und ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr mich dafür bezahlt.
Weil am Schluss bist du dann doch auch die Pornhub-Werbung so, ne? Also das kannst du nicht ausschließen.
Ja. Aber das kannst du ja festlegen, da kannst du ja direkt sagen, aber nur da und dafür.
Ja, aber das kannst du ja auch ganz schwer im Vorhinein wirklich sagen, ne? Also bei uns ist es so, wir sehen Skripte, wir haben Anfragen und sagen halt, machen wir nicht. Und das Ding ist, dass heute mit dieser Technologie diese Sachen ganz schnell rauskommen, ganz schnell publiziert sind und dann ist ja der Schaden bereits passiert. Und dann kannst du ihn erst nur noch begrenzen oder du kannst ihn aber nicht rückgängig machen. Und da ist es, glaube ich, schon ein Problem, wie mit unseren Persönlichkeiten umgegangen wird aktuell.
Ja. Ja, schwierig. Also ich muss immer sagen, wenn in dem Strukturwandel, also das heutige Rechtssystem ist ja ein Ergebnis der Möglichkeiten der Vorperiode. Ja, und du musst dazu wissen, dass ich immer dann sage, sich darauf zu besuchen, war aber immer so und so rechtlich abgesichert, das hält eine Zeit lang, definitiv. Ja, aber auch nimm nur die Zeit, die wir mitentwickelt haben. Ich habe noch sehr viele Interviews geben müssen, wenn, ja, aber das geht doch nicht und Social Media und Datenschutz und Hilfe und Politiker, die damalige Verbraucherschutzministerin ist aus Facebook ausgetreten, weil die Rechte nicht eingehalten werden. Heute geht der Bundeskanzler zu TikTok und das ist eine völlig andere Liga und wahrscheinlich weit, also das ist einfach nur anders. Wir haben eine Urheberrechtsreform gehabt vor ein paar Jahren, die hat im Prinzip das Recht aus den Möglichkeiten von ein paar Fernsehsendern übertragen auf eine Welt von YouTube. Deswegen gab es auch so massive Proteste zwischen der älteren und der jüngeren Generation. Wenn wir in Europa und Deutschland Dinge machen, die halten eine Zeit lang, aber ich würde immer proaktiv sagen, okay, dann nutzen wir die Zeit noch, aber lass uns doch lieber gucken, was wäre, wenn diese Regelungen nicht da wären, wie würde das dann laufen? So würde ich immer hinschauen. Beim Strukturwandel kannst du letztendlich, die rechtliche Situation ist die eine, das andere, was die Menschen da draußen machen. Nochmal, Napster und wie sie alle heißen, die Musiktauschbörsen waren alle illegal. Trotzdem haben sie den Markt komplett rumgedreht. Würde eben hier sehen, dass man eben, wie gesagt, hingeht und sagt, das und das will ich machen. Aber nur die Tatsache, dass ich liebe meinen Job auch total. Ich bin total gerne auf Bühnen, ich bin das am liebsten mal. Aber was soll ich machen, wenn mich keiner mehr bucht? Also weil die Leute sagen, pass auf, wir reichen Avatar. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich bin nach Corona überzeugter denn je, dass das eben das physische Treffen ist zurückgekommen. Wir haben auch gedacht, vielleicht machen wir alles jetzt irgendwie online. Nee, weil es fehlen halt ein paar Wahrnehmungsebenen. Ne? Aber trotzdem, für ganz viele Dinge müssen wir uns nicht mehr physisch treffen. So war es beim Telefon, so war es bei Video, so war es beim Internet. Das heißt, auch hier werden wir Differenzierung erleben. Wir werden zwischen Premium und mal eben schnell erledigt was machen. Und das ist mal eben schnell erledigt. Guck mal, das ist ja ein Produktivitätsfall, was ich eben mit der Werbung zum Beispiel gesagt habe, mit dem Supermarkt. Das werdet ihr, glaube ich, nicht zurückholen. Aber das Volumen wird doch total raufgehen. Wenn jeder das kann, wenn es für ganz viele, also jeder sagt, wenn ganz viele Dinge kostengünstiger wären, erschließen sich doch neue Märkte. Ja, und da wird es eben Dinge geben, wo du sagst, hör mal, da kannst, also ich nehme noch mal dieses Beispiel Musiker, weil ich im Umfeld einen eigenen sehr erfolgreichen Musiker habe und das hat der Medien vor 10 Jahren und damit kannst du auch nicht mit deinem scheiß Internet. Und heute sagt er, das Coolste überhaupt, ich sehe in Echtzeit, was funktioniert. Ich sitze in meinem Studio, ich sehe sofort, was bei Spotify funktioniert. Mein Job, ich musste vorher durch die Welt fahren, wie ein Bescheid. Ich bin jetzt aber schon im Alter, da habe ich gar keine Lust darauf, ich will bei meinen Kindern sein. Ich habe einen völlig anderen Markt, aber ich habe das vor 10 Jahren natürlich so nicht gesehen. Und ich kann dir auch nicht sagen, wie es in 10 Jahren aussehen wird, also speziell in eurem Markt. Ich weiß nur, dass eben, dass da ist etwas da. Und weil ihr habt eine Konstante, das ist eben, wie du eben gesagt hast, Mensch und Persönlichkeit und. Was mir aber bei diesem, also was mir vielleicht dahingehend so echt Gedanken macht, ist, also ich höre deine Stimme ja auch sehr, sehr angenehm. Also ich das gerade, muss ich mal feststellen.
Ist ja, ja. Er hat deine gesagt.
Es ist meine.
Singular.
Ist
Singular.
Also, Sebastian ist auch da.
Das ist ja das. Es ist eine Tat durch mir. Die Frage ist nur: Wirst du einen Markt, wird der Markt groß genug sein oder anders sein, um das nicht? Also, der wird sich verändern. Das wird so sein. Und nehmen wir nochmal auch mit dem, wenn wir so Freund von Persönlichkeiten irgendwas sind, was ich zum Beispiel völlig verstörend finde, also wirklich völlig verstörend finde in dieser KI-Entwicklung, ist der Boom von KI-Friend-Bots. Ja. Das ist irre. Also ich weiß nicht, ob das so an jedem bewusst ist, das ist ein boomender Markt von Menschen, die wissen, dass es diesen Menschen nicht gibt. Das ist, also mit Influencern ist ja teilweise bescheuert, das sag ich mir, ja, also das ist ja sowas, könnte auch meine Freundin sein, die antwortet halt noch nicht, weil die ist ja eigentlich total toll. Die, so, okay, das sind aber doch echte Menschen. Aber diese KI-Bots, die geben dir halt, die kommen eigentlich, sind groß geworden durch die Single-Börsen, ja, weil die wissen genau, was du hören willst. Und dann, ach, geht mir heute nicht so gut, da quatsche ich doch lieber mit einem KI-Bot, anstatt mit einem echten Menschen, weil da könnte mir auch vielleicht das.
Das ist aber genau das.
Kriegst du keine Widerworte,
da muss ich halt an Her denken. Und das ist auch genau das, was ich so problematisch finde, wenn ich das Ganze halt mal nicht aus meinem Job heraus, sondern generell betrachte. Also wir möchten eigentlich nur noch kontrollierbare, nicht kritisierende Gegenüber haben, die wir uns so gestalten können, wie wir eigentlich sein wollen.
Das ist
eine
schöne Bubble.
Ich finde es hochgradig gefährlich für mich, für die Selbstentwicklung. Weil die Herausforderung kommt ja dadurch, dass wir auch jetzt hier zum Beispiel, wir müssen uns nicht anschreien und wir können trotzdem kontrovers über etwas sprechen. Wir müssen nicht komplett einer Meinung sein, aber uns ist bewusst, dass am Ende was rauskommt.
Und durch Reibung entsteht ja dann genau diese Energie. Ja.
Und ich hätte mir natürlich jetzt auch deine Friendbot-Version einladen können.
aber die Frage ist, also da müssen wir auch wirklich, also ich sehe das ganz genau so. Ich dachte mal, das ist irgendwie eine Utopie. Dachte immer, okay, das ist Nische, aber ich weiß mittlerweile, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob es nicht doch sehr große Masse sein wird. Und da dürfen wir uns einen Satz, der ist für mich im Change Management immer ganz, ganz, ganz bitter, aber er ist halt ganz wichtig. Es war nicht automatisch besser, nur weil du es so gelernt hast. Und da bin ich halt nicht sicher, ob das für eine Generation, die da reinwächst, nicht das Normalste der Welt ist, mit seinem virtuellen Kumpel da zu unterhalten. Und ich muss auch sagen, bei mir, ja, ich bin halt natürlich als Historiker, bist du halt sehr, sehr, sagen wir mal, erfahren bis abgestumpft in zu wissen, die Leute fanden das alle doof, als das damals neu war. Ja, und jetzt bin ich aber selber total betroffen. Ich gebe mal ein Beispiel, die KI meiner in den USA war vor Weihnachten, eines der besten Weihnachtsgeschenke waren halt quasi Kinderspielzeug, was AI-basiert mit deinen Kindern redet. So, jetzt komme ich aus einer Welt, wo irgend so eine Stoffpuppe konnte drei Sätze sagen auf Knopfdruck oder sowas. Und diese Dinger unterhalten sich mit dir wie dein virtueller Kumpel. Das macht mir eigentlich auf der einen Seite, da denke ich, oh Gott, ja, ich weiß ja genau, die KI muss ja die ganze Zeit verbunden sein, die lernt im Prinzip wenn es meine Tochter wäre, lernt die mit der ganz, ganz viel über die, das ist ja irgendwie Horror. Ich weiß aber unterm Strich, dass das ein großer Markt werden wird. Weil wie oft werde ich als Eltern irgendwelche Fragen gestellt, die ich nicht beantworten kann? Die KI kann die dann beantworten und vor allen Dingen lernt sie den Lernfortschritt und die Interessen deines Kindes kennen. Heute noch bei den Kindern, aber das geht ja dann immer so weiter. Und deswegen sind wir ja auf dem Weg, das ist ja jetzt die Rakete, die gerade gezündet wird, hier mit den gerade durch die Entwicklerkonferenzen der letzten 4 Wochen, dass wir eben immer mehr auf diesen Weg zum Personal Assistant kommen, der immer bei uns ist.
Aber Clemens, wenn ich jetzt deine Äußerung über Social Media richtig im Kopf habe, in einem anderen Interview hast du gesagt, ja, das war damals irgendwie so der große Bedenkenträger, irgendwie Donald Trump und demokratiegefährdend und so. Da hast du das vor 2 Jahren weggewischt. Ich halte das für sehr demokratiegefährdend. Wischst du jetzt nicht auch gerade diese Gefahren so einfach mit einem Nebensatz wieder so halb weg? Oder ist das diese Historikerperspektive?
Die Historikerperspektive, weil ich meine, die demokratiegefährdend ist ja mal die Frage. Also Demokratie heißt ja nicht, wir sind alle der gleichen Meinung. Und vor allen Dingen, wir haben eben mal bei euch gesprochen über kulturelle Aspekte. Wenn du deutsche Medienlandschaft verfolgst, dann fragst du dich ja wirklich, ob die Amerikaner sie alle haben. Frag mal ein paar Amerikaner aus deren Perspektive. Und die werden ja einen völlig anderen Blick auf die Welt eröffnen. Und wenn du in Asien unterwegs bist oder in Afrika, dann verstehst du auch erstmal, was wir hier teilweise für eine, ja, doch sehr subjektiv geprägte Vorstellungen haben. Ja, immer ein schönes Beispiel, aber nimm mal hier Trump. Also guck mal, die amerikanische Linkspartei, also die Demokraten, sind wahrscheinlich irgendwo auf dem Level der CSU. So, das ist ja, das heißt, du kannst ja mit dem deutschen Blick auf ein politisches Spektrum, kannst du ja die amerikanische Perspektive überhaupt nicht begreifen, weil so weit schaust du gar nicht. Ja, also das heißt, die reden da über, Obama musste darum kämpfen, dass es da eine Versicherung gibt. Ja, also das sind ja völlig andere Maßstäbe. Und genauso sage ich mit dem Demokratiegefährdend heißt ja dann immer dann mit den kommt immer der Vorwurf Filterblasen und Echokammern. Ja, die gibt es. Aber wer macht denn Filterblasen? Das machen nicht soziale Medien.
Nicht der Algorithmus.
Das machen ja Menschen. Übrigens, da läuft gerade ein Fuchs bei mir im Garten, sehe ich gerade.
Grüße.
Ja, ja, hier irgendwas da, was echt ein großer Fuchs. Okay,
ich muss meine Tochter reinholen. Ich muss mal kurz weg.
Nee, die hat halt kleine, ich habe nachts schon mal die Kleine gesehen. Aber jetzt ein völlig anderer Punkt. Macht euch klar, ihr habt euch beim Schulhof nicht neben die Leute gestellt, die ihr total doof fandet. Denn die immer Menschen. Und die einen haben gesagt, ich schaue mal die heute Nachrichten an, weil die Tagesschau ist mir zu links. Das heißt, also in jeder Medienwelt gab es, also das liegt ja an dem an der eigentlichen Konstante der Mensch. Wir unterliegen halt diesem Confirmation Bias. Ja? Das heißt, unsere vorgefertigten Einstellungen suchen uns das, was dazu passt. Und das ist etwas, was uns allen unterliegt. Das ist halt so, wir dürfen nicht so tun, als ist das jetzt ein total neues Phänomen.
Ja, aber umso kleinteiliger das wird, umso gefährlicher wird es doch, ne? Weil du bist dann der fuchshassende Kölner Junge, der mit einer, korrigiere mich, siebenjährigen, fünfjährigen, Entschuldigung, mit einer fünfjährigen nur noch über AI-Spielzeug redet. Das ist ja ein sehr kleiner Special-Interest-Bereich. So, da finde ich mich nicht wieder. Obwohl wir in manchen Sachen deckungsgleich sind, werden wir uns vielleicht nie treffen bei Social Media und das ist doch total schade.
Ja, das ist richtig, aber guck mal, du konntest das sehen, also gerade nehmen wir das Beispiel Social Media und die Echokammer. Das war, ich sag mal, die Jahre so 2005, 2006, 2007 bis 2015 waren, ach, da hat jeder mal jedem so zugehört und das war so ein bisschen unschuldige Phase. In Deutschland haben wir dann sowas erlebt wie die, da waren, wenn die erste kontroverse Themen aufkamen, das waren in den letzten Jahren, waren das Flüchtlingskrise, 2015, Silvesternacht.
Corona.
Dann Corona. Da habe ich, oder auch dann Trump und AfD oder irgendwas. Wie viele Leute habe ich denn auf einmal gehabt, die auf einmal gesagt haben, da konntest du dann sehen, so, wenn du das und das so siehst, dann entfreunde mich. Das ist das Schaffen einer Echokammer. Das heißt, anstatt den, und nimm mal nochmal den Vorteil, wir haben als Gesellschaft, haben wir einen total riesen Vorteil, eine Riesenchance verspielt. Und zwar in klassischen Medien, war es ja so, dass wir, also du hast, was ich, die Zeitung gelesen oder deinen Fernsehen, Nachrichten geschaut und dann hattest du die Meinung, konntest dich darüber aufregen oder nicht, hast vielleicht noch mit deinem Sitznachbarn gequatscht, das war's. In sozialen Medien kann ich Fake News relativ schnell entlarven und ich kriege die Kommentare von Freunden mit, weil die sehen auch, was ich da kommentiert habe. Mhm. Und dann gehen und sagen, entfreunde mich, weil deine Meinung passt mir nicht. Und dann, ja, und wir haben, ich empfinde als demokratiegefährdend total, dass ich empfinde eine totale Verengung des Diskurses. Und ob der digital oder also stattfindet, das ist, und Demokratie heißt für mich eben, es ist Vielfalt. Vielfalt, da muss ja halt schon.
Genau, schon und die Vielfalt ist sehr, sehr wichtig. Aber wenn du halt jetzt diese Probleme mit Deepfakes durch KI-Tools hast, dann wird es natürlich irgendwann schwer, weil wir sehen ja jetzt schon, dass sogar schlecht generierte Inhalte
verfangen.
Ja, verfangen.
Aber lass uns da nochmal genau zurück zum eigentlichen Thema sprechen und Stimme vielleicht kommen. Mhm. Ich finde diesen Aspekt jetzt, dass wir kulturell und so weiter auf der einen Seite vielleicht gut täten, das so zu lassen, wie es ist, sehr, sehr richtig und wichtig. Aber ich sehe natürlich auch Clemens Punkt, weil es technisch machbar ist, wird es vermutlich gemacht werden und fängt ja schon an. Dann gib uns doch vielleicht 2, 3 Tipps. Also wenn jetzt KollegInnen zuhören und du sagst, ja, es gibt diese Bewegung, es gibt diese Entwicklung, das Cleverste wäre das und das. Kann das jemand aus deiner Warte machen? Also uns diese, ich sag mal, Tools an die Hand geben?
Also ich kann es jetzt noch nicht, aber ich wundere mich, jede Woche kommen neue Tools raus, wo ich mir anschaue, irre. Ja, ich meine, ich kann auf einmal eine Webseite machen. Das ist ja Wahnsinn. Ich kann technisch überhaupt nichts. Das ist wirklich irre. Und das heißt, das wird wahrscheinlich jetzt relativ schnell gehen. Haltet die Augen offen, schaut euch die Modelle an, wie eben diese Grundideen von App Store waren, von Lizenzierung, von eigenen Möglichkeiten. Probiert rum, werdet selber Produzent. Das ist ja auch nichts anderes, was die, nimm dir die nochmal diese Influencer. Das sind ja Menschen, die sind da nicht hingesetzt worden. Es gibt natürlich die waren vorher schon bekannt, haben dann Reichweite. Aber diese klassischen Influencer, das sind Leute, die haben sich am Markt, in der Öffentlichkeit erarbeitet, die Leute, die denen freiwillig zuhören. Baut Produkte dafür, probiert es. Und da kommen neue Erlöskomponenten raus. Ich kann euch noch nicht sagen, genau welche, aber das ist eine Umbruchphase, wie ich sie jetzt, also eigentlich seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren eigentlich noch nicht erlebt habe.
Und ich höre da so raus, das ist eben das Trommeln, was man bisher vielleicht im B2B-Geschäft mit seinen Kunden direkt am Telefon gemacht hat und mal mit einem Eis vorbei in ein Studio gegangen ist. Das waren so romantische Momente. Das ist jetzt eben das neue Zeitalter, heißt, ich brauche einen Insta-Account, ich muss irgendwie bei Social Media auftauchen. Also die Marke vielleicht noch besser kommunizieren, breiter kommunizieren?
Ja, natürlich. Also guck mal, jeder Mensch, wir waren ja im Prinzip immer schon Personenmarken. Jeder, den du kennst in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, weil steht ja für irgendwas, sonst waren sie langweilig. So, und da haben wir heute eben, dann haben aber nur wenige in diese wenigen, ja, wir kannten alle die Samstagabendshow und das war's dann, weil es gab halt nicht viel. Und heute sitzen da, ein Moment mal, da war es meine Studenten, da waren zwei beste Kumpels nebeneinander und ich frage, was sind eure Lieblingsinsel? Und der eine sagt ja, der und der. Und der sagt sein Kumpel nebenan, wer ist denn der und der? Habe ich noch nie von gehört. Kuchen beide Accounts an, beide irgendwie 3 Millionen Follower. Also das heißt, ihr seid Produkte. Ihr habt mit Stimme und allem, was ihr tun könnt, in die Selbstvermarktung zu gehen, ist auf jeden Fall ein Weg. Da sagt der eine, bin ich ja nicht so Typ für, ja, das haben wir immer gehabt. Ja, aber das ist zumindest ein total naheliegender Weg. Und bei den Gefahren, also, müssen wir mal klar machen, die ganzen Gefahren, über die wir reden, wir können die lange reden. Und bei mir kommen auch immer ganz viele, ja, sehen das nicht alles viel zu positiv. Ja, das ist vollkommen irrelevant. Glaubst du, aber das geht wieder weg. Das ist die einzige Frage, die ihr beantworten muss. Dass die ganzen, über die Gefahren, die müssen wir versuchen einzuhegen und zu kontrollieren, so gut es irgendwie geht. Aber deswegen wird das Ganze nicht stehen bleiben, solange die Vorteile die Nachteile überwiegen.
Wegen diesem Satz, jetzt kann ich es ja sagen, habe ich dich eingeladen. Du hast auf dem Kongress auch gesagt, geht das wieder weg? So, mögen wir das? Weiß ich nicht, aber geht das wieder weg?
Nein, es ist nicht schön, ganz vieles. Und nehmen wir nochmal das Beispiel mit den Deepfakes und Sprache. Überleg doch mal, ich meine, wir haben das jetzt gerade in den letzten Tagen erlebt mit diesem unsäglichen Sylt-Video. Das ist ja Wahnsinn, wie das sofort geteilt wurde. Mhm. Die Leute haben gesagt, unmöglich schlimm, wurde geteilt. Klarnamen, Bilder, Gesichter, der Gesang, die Stimme von dem Mädel habe ich jetzt noch im Kopf. Hat irgendjemand mal gefragt, könnte es auch ein Deepfake sein? Also ich fand das wirklich schlimm. Ja. Ich meine, du kannst Dinge melden, dann muss die Polizei ermitteln, dann wird jemand gegebenenfalls verurteilt, strafrechtliche Inhalte. Aber da waren in der Tat, hat keiner, ich habe nicht einen gesehen, der irgendwie mal, Leute, seid ihr eigentlich sicher, vielleicht hat man hier irgendwas da rein, also irgendjemand, der jemanden sozial vernichten will, hätte auch sein können. Wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein. Und ich glaube, auf solche Gefahren müssen wir uns aber auch ganz klar einstellen. Und dass es aber Fake News waren übrigens oder Manipulation, ist natürlich so alt wie die Medienlandschaft. Mhm. Ja. Also nur heute ist es neu, wir haben uns noch nicht an die Sachen gewöhnt, wir haben uns noch nicht an die Aufmerksamkeit, an die Geschwindigkeit gewöhnt. Ja, und aber natürlich, also auch Zeitungsverlage haben Kriege verursacht in der Geschichte der Menschheit. Ja. Der berühmte Herr Pulitzer zum Beispiel, der hatte seinen Kontrahenten auf der anderen Seite, den Herrn Hearst, und die haben da den spanisch-amerikanischen Krieg quasi mehr oder weniger hochgetrieben. Das weiß nur heute keiner, wenn du kein Historiker bist. Heute kennen wir den Pulitzer-Preis als den großen Preis für Journalismus. Ja, der musste aber erstmal lernen. Und damals konnten halt ein paar Familien ihre Meinung verbreiten. Heute kann es jeder, und so genauso könnt ihr auch heute mit Stimme hat es große, du hattest, weiß ich, die Filmstudios und die Werbetreiber und so weiter, die konnten das massenhaft verbreiten. Heute kann das jeder von euch. Und in die Richtung würde ich immer denken. Wie gesagt, ohne jetzt total Lösungen parat zu haben, wahrscheinlich müssen wir noch zigmal hin und her denken in alle Richtungen. Ich weiß aber, wo die großen Bahnen liegen, in die wir denken, wo es naheliegend hinzugucken. Und wahrscheinlich haben wir dann immer noch ein paar nicht gefunden.
Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ich glaube, wir haben aktuell ganz schön heiße Gerichte vor der Flinte. Und ich persönlich würde mir manchmal ein bisschen mehr Differenzierung wünschen in der Kommunikation, weil sehr, sehr viel gepusht wird. Und ich glaube, die kritische Betrachtung, das Für und Wider, das ist ganz wichtig. Auch bei der nächsten Entwicklung, bei der übernächsten Entwicklung generell, denke ich, sollten wir uns ein bisschen mehr Informationen drauf schaffen und dann Dinge fundierter beurteilen.
Total. Das ist aber müssen wir auch ehrlich zu uns selbst sein, das tut auch manchmal weh, dass du hören, was du nicht hören willst. Und das geht heute, ich glaube, dass wir, das ist vielleicht auch der Nachteil dieser unheimlich schnellen digitalen Welt. Guck, was wir jetzt hier gerade machen, ist doch wunderschön. Wir nehmen uns Zeit. Wir reflektieren, wir tauschen aus, wir bringen einen Diskurs zusammen. Wir nehmen Sichtweisen und überlegen mal und gucken mal und ändern auch dabei wahrscheinlich unsere Meinung in manchen Hinsichten. Ja, ich habe viele Anregungen jetzt mitbekommen. in dieser Zeit von ganz viel, oh, ich will ganz viel Dopamin, weil ich ganz viele Likes und Klicks haben will, ist das halt viel zu wenig. Deswegen sage ich, ich sehe die Demokratie gefährden eher über die Empörungskultur, die wir da haben und die Verengung und sich nicht die Zeit nehmen. Ich empfinde es als auch ein sehr, finde es als kein gutes Zeichen, wenn ich dann sehr oft in Gesprächen höre, wenn noch so ein Kongress, abends beim Bierchen so, ja, ey, das spreche ich gar nicht mehr an, da habe ich keine Lust drauf. Und da, boah, nee, also, ja, oder ich kriege so Sachen gemacht, also bei mir geht es ja auch bei viel so manchmal so wirtschaftspolitische Geschichten aus meiner Historie von meiner ersten Firma. Und dann habe ich dann so Leute, die sagen mir, ja, ich finde deinen Poster total gut, aber ich darf dich nicht liken, das ist bei uns Firmenpolicy.
Boah, Wahnsinn.
Find ich blöd. Ja, wir wollen es ja lieber raushalten, lieber. Ja, und dann hast du die anderen, die kommen da, nee, halt, und muss dich positionieren. Ja, aber wenn es halt,
also nochmal Demokratie keiner macht, dann,
ja. Ja, genau. Und vor allen Dingen, und in welche Richtung denn? Ja, also das heißt Vielfalt. Also ich finde es zum Beispiel, also wenn ich empfehle und Menschen, egal ob Personenmarken oder Unternehmensmarken, sage immer, es gibt eine ganz klare Haltung. Das ist unser Grundgesetz. Und da brauchst du keine Vorzeichen. Also wenn Hetze von rechts, ich bin auch gegen Hetze von links, ich bin gegen Hetze, ich bin für Grundwert, ich bin gegen Gewalt, ich bin, also es gibt Grenzen, die da klingen, und Extremismus in jeglicher Hinsicht.
Das die Würde heißt, des Menschen ist unantastbar.
Genau, aber der Stein von der einen politischen Seite tut genauso weh am Kopf wie der von dem anderen. Also das ist ja, und da müssen wir auch wieder hin.
Ja.
Ja, und da haben wir im Moment, sind wir wahrscheinlich noch auch in der medialen Frühphase des digital vernetzten Zeitalters, muss man einfach sagen. Ja, also nochmal, wenn gerade Zeitungen waren, also die ersten, die großen Massenmedien wurde, da war auch ganz, 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 ganz viel, musste sich erstmal einspielen. Die Regeln, die wir heute haben, die sind ja das Ergebnis von, wie gesagt, von der Vorperiode. Ja, und das haben wir hier in vielen Bereichen nicht, weil eben die alten Mechanismen derer, die das regulieren, regeln, wie auch immer, könnten auch so nicht mehr greifen.
Clemens, vielen, vielen Dank für dieses super Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns so gut austauschen könnten. Wir haben sehr viel gelernt, würde ich sagen.
Und ich hatte auch Dopamin an der Stelle, an der du gesagt hast, du nimmst auch was mit aus dem Gespräch.
Das freut uns natürlich sehr, ja.
Also ich muss ja auch mal, wenn ich da so einen Post mache und ihr sagt, okay, dann habe ich doch wieder viel gelernt dabei.
Dann werde ich jetzt bei dir jetzt demnächst auch mal kommentieren. Ich kommentiere jetzt mehr.
Das ist immer der Herr Eck. Aber jetzt kommt auch noch die Frau Lumpe dazu. Also auf der schwarzen Liste. Ich meine auf deiner Kommentarfunktion.
Bei mir ist jeder willkommen. Solange er höflich bleibt, wer sich so benimmt, dass ich ihn von meiner Gartenparty schmeißen würde, dann nicht. Wenn du anfängst, meine Gäste zu beschimpfen und im Ton, dann geht's nicht. Aber ansonsten ist
da
alles
ist in
willkommen.
Köln ja das Level relativ niedrig. Also
ich sehe schon, ihr beide trefft euch sowieso nur auf ein Bierchen, privat oder was. Na gut.
Bier mehr vom Weg dahin, ne? Von Ehrenfeld.
Richtig.
Super. Danke auch von mir und dann hoffentlich bis bald.
Sehr gerne, freue mich.
Ciao.
Dann bis bald. Tschüss.
Wenn wir über KI sprechen, müssen wir auch über Datenschutz reden, denn auf Daten beruhen die generativen Systeme. Nächstes Mal ist Dr. Malte Engeler unser Gast und er führt uns unterhaltsam durch dieses Thema und erklärt uns, warum beim Datenschutz und generativen Systemen noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Außerdem geht er auch darauf ein, was das inhaltliche Problem der öffentlichen Debatte ist.
Und das ist nicht nur für SprecherInnen interessant, sondern eigentlich für die gesamte Kreativbranche, würde ich mal schätzen. Also abonniert den Podcast. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann gerne auch eine Mail an ja@wirmussensprechen.de dalassen. Anna-Sophia und ich, wir freuen uns über jeden, der sich zum Thema meldet. Und vielleicht reden wir demnächst ja auch hier mit euch, wenn ihr euch einklinken wollt.
Bis ganz bald.
Macht's gut.